Gefährdungslage sind halt Kriminelle und Kriminelle wollen halt Geld machen und Geld macht man halt damit, dass man vor allem Unternehmen kompromittiert. Wobei der Übergang natürlich von Unternehmen zu kritischer Infrastruktur aus Sicht der Kriminellen manchmal dann auch ein bisschen fließend ist. Und ganz klar der Bereich Kommunalverwaltung, den du auch angesprochen hast, dass die natürlich beides sind. Die sind ein gern genommenes Ziel von Kriminellen und gleichzeitig aber auch, wenn sie nicht funktionieren, hat es direkte Einwirkungen auf das Leben der Menschen vor Ort.
Willkommen zu Folge 77 von ErstStimme. Behörden, Unternehmen und nicht zuletzt wir alle digitalisieren unseren Alltag immer weiter und auch unsere Arbeitsabläufe. Dadurch steigt auch die Gefahr durch Cyberangriffe, zu denen es in Deutschland in jüngster Vergangenheit auch gekommen ist. Zum Beispiel auf die Uniklinik in Düsseldorf oder auf die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Dass es wieder zu solchen Angriffen kommt, ist nicht ausgeschlossen. Aber was macht der Staat eigentlich, um sich davor zu schützen? Und welche Ziele suchen sich die Hacker am ehesten aus? Darüber spricht meine Kollegin Tabea Schoser in dieser Folge mit Dr. Sven Herpich.
Nach einem Hackerangriff konnte die Stadt Potsdam monatelang keine Reisepässe ausstellen oder Ummeldungen bearbeiten. Bei der Krankenkasse Barmer wurden sensible Gesundheitsdaten und Kontonummern gestohlen, nachdem der Dienstleister für das Bonusprogramm gehackt wurde. Und ein Hackerangriff auf die Rheinische Post Mediengruppe legte Nachrichtenportale lahm. Das sind nur drei Beispiele aus diesem Jahr. Immer wieder hören wir von Hackerangriffen auf Behörden oder Unternehmen. Aber sind das Einzelfälle oder nimmt die Bedrohung durch Hacker immer mehr zu? Und wie kann sich Deutschland oder wir als Privatpersonen davor schützen? Darum geht es in der heutigen Folge von ErstStimme, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Tabea Schoser, freie Journalistin, und ich spreche heute mit Dr. Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung. Hallo Sven, schön, dass du dabei bist.
Moin Moin.
Du leitest bei der Stiftung Neue Verantwortung ja den Bereich Cybersicherheitspolitik und Resilienz. Du warst vorher auch beim Auswärtigen Amt und beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie gefährdet ist denn Deutschland in Bezug auf Cyberangriffe?
Also ich glaube, das Größte, was wir sehen, ist natürlich Cyberkriminalität. Vor allem gegen kleine mittelständische Unternehmen, aber auch größere Unternehmen, gegen kritische Infrastrukturen, gegen Versorger. Das heißt, das macht über 90% von der Gefährdungslage aus, die wir sehen. Das heißt, normalerweise sind von dieser Cyberkriminalität, also wo Daten verschlüsselt werden und Daten kopiert werden und dann Leute erpresst werden, sind normalerweise eher Unternehmen von betroffen. Ab und zu nehmen auch natürlich Behörden, vor allem die kommunalen Verwaltungen. Und da ist eine sehr, sehr hohe Gefährdungslage vorhanden. Bei Privatpersonen und, sag ich mal, großen Unternehmen gibt es eine ganz andere Gefährdungslage. Bei großen Unternehmen ist es eher Spionage, die dann spannend wird. Und bei Individuen, also bei dir und mir, ist es vor allem Scammer. Ne? Also die Leute, die Nachrichten schicken und sagen, überweis mal Geld dahin oder hallo, ich bin deine Tochter und ich brauche gerade Geld. Da wird ja eigentlich nicht so wirklich was gehackt oder kompromittiert in erster Instanz, sondern man versucht halt Leute mit sogenannten Social Engineering, also mit Manipulation zu überzeugen, Geld zu überweisen. Manchmal wird dann auch was installiert auf den Computern, aber normalerweise geht es eher so in die Richtung. Das ist so die Gefährdungslage mal beschrieben, und wenn ich sie jetzt einschätzen müsste, würde ich schon sagen, die ist für Unternehmen schon sehr hoch, für kommunale Verwaltung kritisch sehr hoch, bei Behörden, ganz großen Unternehmen, und es ist eine andere Gefährdungslage, die aber auch problematisch ist. Bei Einzelpersonen ist es problematisch als vorher, aber würde ich nicht als kritisch betrachten.
Verstehe. Wie ist denn da so die Datenlage überhaupt im Moment? Kann man das so erheben oder kann man da so eine Einschätzung geben?
Also es gibt halt vereinzelte Datensammlungen. Zum Beispiel muss ja gemeldet werden, wenn du eine kritische Infrastruktur bist. Das ist so eine Definition. Eine Wasserversorger ab einer bestimmten Größe, Krankenhäuser, die eine bestimmte Anzahl an Übernachtungen haben pro Jahr. Da haben wir einen recht guten Einblick. Dann was Bereiche zum Beispiel bei den Kommunen angeht, da gibt es so unabhängig gebaute Datenbanken, wo man versucht, alles mitzubekommen, was irgendwo in den Lokalzeitungen geschehen ist. Aber so ein wirklich, wirklich gutes Lagebild haben wir eigentlich nicht. Das liegt halt vor allem daran, dass es keine wirklichen Meldepflichten gibt, also nur für kritische Unternehmen. Das sind bisher noch die wenigsten insgesamt. Die müssen melden an den Staat, und der kann dann ein Lagebild bauen, aber alle anderen können melden. Viele versuchen es auch geheim zu halten, aus Angst, dass man, Kunden verliert zum Beispiel. Von daher ist es ein sehr, sehr graues Lagebild, wenn überhaupt eher so dunkelgrau.
Klar, niemand will, dass man angegriffen wurde von Hackern, dass es bekannt ist. Wer steckt denn hinter diesen Angriffen? Was kann man da sagen?
Also wir haben die zwei Hauptbereiche, nämlich Kriminalität und, ich sag mal, Wirtschafts- und politische Spionage. Kriminalität ist es sehr stark in Osteuropa, Russland beheimatete Gruppen, aber auch zum Beispiel in Nordkorea und anderswo, die Geld machen, die sehr, sehr viel Geld auch umgesetzt haben über die letzten Jahre. Das heißt, auch sehr viel Geld reinvestieren können, um einmal Talente einzukaufen, ne? Also um Personen anzuwerben, um ihre Handwerkszeug zu verbessern. Und daher sind die eben so gefährlich. Und auf der anderen Seite haben wir politische und Wirtschaftsspionage. Wirtschaftsspionage sehen wir oder haben wir in der Vergangenheit vor allem eben aus dem chinesischen Raum gesehen. Und politische Spionage ist halt Teil des internationalen Spiels, sage ich mal. Also in Deutschland sind halt öffentlich geworden zum Beispiel die Spionageoperationen gegen den Bundestag 2015 von russischer Seite aus. Aber natürlich dürfen wir auch nie die Snowden-Leaks vergessen, die umfassende Spionage der NSA, der amerikanischen NSA gegenüber unter anderem Deutschland. Also was das politische Spionage-Spielchen angeht, da sind sehr, sehr viele beteiligt.
Lass uns jetzt nochmal so ein bisschen auf die kritische Infrastruktur gucken, von der du auch schon gesprochen hast. Also Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Krankenhäuser. Was bedeutet das denn, wenn kritische Infrastruktur gehackt wird? Also was sind da eigentlich die Folgen?
Also bei kritischer Infrastruktur ist es eigentlich so, gerade bei größeren Versorgern, dass die meistens eher Beifang sind. Weil wenn du Krimineller bist, willst du relativ schnell Geld machen. Das ist dein Ziel. Und der zweite Punkt, der dir wichtig ist, ist, dass das Bundeskriminalamt oder das Äquivalent des FBI in den USA oder andere international nicht auf dich aufmerksam werden. Das heißt, du versuchst unter so einer imaginären roten Linie zu bleiben. Und wenn du anfängst, kritische Infrastrukturen wie Wasserbetriebe, Stromverteiler und so weiter zu kompromittieren und dann wirklich die direkten Umstände für uns zu ändern, also kein Strom mehr, kein Wasser mehr und so weiter, dann hast du natürlich ein Problem, weil du dann natürlich sehr stark die Polizei und so weiter auf dich aufmerksam machst. Das heißt, der erste Punkt ist wahrscheinlich meist oft eher Beifang als wirklich direktes Ziel. Kritische Infrastrukturen werden dann direktes Ziel, wenn wir über kriegsvorbereitende Handlungen zum Beispiel sprechen. Aber da sind wir zum Glück, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Aber das bedeutet eben, egal ob sie ein Beifang oder ein direktes Ziel werden, dass die im schlimmsten Fall die Dienstleistungen, die diese kritischen Unternehmen anbieten, eingeschränkt werden und damit eben mit Ausfällen zu rechnen ist. Transportstörungen bei Bahn und Bussen, Stromausfall, kein fließend Wasser mehr und so weiter. Natürlich gibt es da Sicherheitsstandards, natürlich gerade die größeren Versorger müssen sich eben auch an bestimmte Sicherheitsstandards halten. Aber das ist schon ein großes Problem, wenn es denn dazu kommt, dass die kritischen Infrastrukturen erfolgreich kompromittiert werden und dann eben auch nicht sofort wieder ihre Dienstleistungen herstellen können, ihren operativen Betrieb.
Aber du sagst schon, dass dann Unternehmen deutlich häufiger zum Ziel von Hackern angegriffen werden.
Ein Großteil von dem, was wir sehen, an der Gefährdungslage sind halt Kriminelle und Kriminelle wollen halt Geld machen und Geld macht man halt damit, dass man vor allem Unternehmen kompromittiert. Wobei der Übergang natürlich von Unternehmen zu kritischer Infrastruktur aus Sicht der Kriminellen manchmal dann auch ein bisschen fließend ist. Und ganz klar der Bereich Kommunalverwaltung, den du auch angesprochen hast, dass die natürlich beides sind. Sie sind ein gern genommenes Ziel von Kriminellen und gleichzeitig aber auch, wenn sie nicht funktionieren, hat es direkte Einwirkungen auf das Leben der Menschen vor Ort.
Warum sind die ein gern genommenes Ziel?
Zum einen, weil die IT-Sicherheit dort wie auch in anderen Bereichen, nicht so weit fortgeschritten ist. Und zum anderen, weil sie eben dann direkt den Druck haben, eigentlich was machen zu müssen. Nämlich, wenn du Unternehmen triffst als Cyberkrimineller und es bekommt keiner so richtig mit, was passiert ist. Sind Daten abgeflossen und irgendwann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren kommt das vielleicht mal raus. Das ist eine Sache. Aber bei einer Kommunalverwaltung, wenn die Dienstleistungen, ne, Auszahlung der Sozialgelder oder so nicht mehr funktionieren, dann ist das ein sofortiger, direkter, vor Ort gefühlter Effekt. Und das erhöht natürlich den Druck auf die handelnden Personen, auf die Kommunalverwaltung, auf den Bürgermeister, die Bürgermeisterin, hier auch irgendwie zu handeln. Und ich glaube, da ist die Hoffnung auch so ein bisschen, dass man sagt, okay, die haben dann den direkten Druck, die müssen irgendwas machen. Und vielleicht kann man sie dadurch schneller überzeugen, einfach zu zahlen, anstatt zu gucken, ob man die Sachen wieder aufbauen kann, ob man die IT-Systeme wieder ins Laufen bekommt, ohne Geld an die Kriminellen zu zahlen.
Okay, also wir haben jetzt hier schon über quasi verschiedene Ziele gesprochen und was dahinter steckt. Ihr bei der Stiftung Neue Verantwortung, ihr schaut euch ja das Thema Cybersicherheit an als ein Thema, was irgendwie auch eine Schnittstelle ist zwischen Politik, Gesellschaft und Technik. Und ihr arbeitet ja Analysen für die Öffentlichkeit, aber auch für die Politik. Also ihr arbeitet so ein bisschen wie so ein Think Tank in den USA, könnte man das so sagen?
Das ist richtig. Also unsere Arbeit ist eher so Think-Tank-Arbeit in den USA, wobei wir, glaube ich, zumindest beim Thema Cybersicherheit schon noch ein bisschen mehr Medienarbeit machen, vielleicht ein bisschen kritischer gegenüber der Regierung sind. Aber ansonsten trifft das eigentlich ganz gut zu.
Was würdest du denn sagen, was tut Deutschland jetzt schon, um sich vor Cyberangriffen zu schützen?
Also Deutschland hat über die letzten, über 30 Jahre, 1991 wurde unsere nationale Cybersicherheitsbehörde gegründet oder die Cybersicherheitsbehörde des Bundes, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Das war so der erste richtige Schritt in diese Richtung. Wir haben viel Strategien verabschiedet, wir haben reguliert, wir haben in allen relevanten Behörden haben wir Abteilungen oder Referate geschaffen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, also Bundesnachrichtendienst, Bundesverfassungsschutz, Bundeswehr und so weiter. Ich glaube, was so Architektur angeht, also Behörden, die damit arbeiten, was Regulierung angeht, die sogenannten IT-Sicherheitsgesetze 1 und 2, da macht Deutschland schon relativ viel. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite sehr viel nachzuholen. Überall, wo du digitalisierst, musst du es sicher gestalten. Dann kommen neue Technologien wie maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz, die du dann auch wieder sicher gestalten musst. Und das heißt, du bist nicht irgendwann fertig, sondern es ist ein dauerhafter Prozess, in den du auch dauerhaft investieren musst und der jetzt nicht so sexy ist. Ich glaube, die Zeitenwende hat ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses Thema noch mehr Aufmerksamkeit erfährt. Von daher würde ich, glaube ich, zusammenfassen, wir tun schon viel, wir müssen aber noch viel mehr tun, gerade eben weil Deutschland und deutsche Unternehmen und deutsche Gesellschaft natürlich auch ein beliebtes Ziel für Kriminelle und Nachrichtendienste im Cyberraum auch ist.
Über künstliche Intelligenz, hast du gerade schon angesprochen, und maschinelles Lernen, da sprechen wir gleich noch drüber. Was würdest du denn sagen, was müsste in Deutschland passieren? Was muss getan werden, um sich besser zu schützen, nach deiner Einschätzung?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir zum einen erstmal ein umfassendes Lagebild bekommen. Das heißt, wir brauchen Meldeverpflichtungen so weit wie möglich. Das heißt, dass jedes Unternehmen, was betroffen ist, jede Behörde, die betroffen ist, auch zentral meldet, dass es einen Vorfall gegeben hat, unabhängig davon, ob jetzt von einer anderen Stelle geholfen werden kann oder nicht, damit wir ein Lagebild bekommen. Zweitens, glaube ich, müssen wir weiterhin stärker auf das Subsidiaritätsprinzip pochen. Das heißt, du bist im Endeffekt, bist du als Unternehmen für deine Cybersicherheit oder IT-Sicherheit verantwortlich. Natürlich bei einer kritischen Infrastruktur ist es dann so ein bisschen geteilt, weil du natürlich auch für die Gesellschaft eine Verantwortung hast und damit kommt der Staat wieder ins Spiel, aber ansonsten ist es deine eigene Verantwortung. Und dann als letzter Punkt müssen die Bund und Länder Dienstleistungen anbieten, skalierende Dienstleistungen, die dann zum Beispiel Kommunen, aber vielleicht auch irgendwann Unternehmen einfach in Anspruch nehmen können, weil wir haben einfach zu wenig Fachkräfte, also auch die Fachkräfte um und weiter und Ausbildung ist hier extrem wichtig. Aber bis wir das erreicht haben, müssen wir skalierende Lösungen haben, damit ich als Kommune irgendwie sagen kann, zum Beispiel, okay, ich brauche jetzt noch den und den IT-Sicherheitsservice und vielleicht kann das Bundesland mir den ja anbieten, anstatt das irgendwie selber neu zu erfinden, Leute einzustellen oder einzukaufen, die das dann bei mir implementieren. Das dauert viel länger und ist fehleranfälliger, als wenn ich zentralisierte Services vielleicht habe, die dann auch skalieren und die von Bund und Ländern bereitgestellt werden. Das sollte man sich angucken. Aber wie gesagt, ich glaube, ein weiterer Schritt ist eben die Fachkräfte um und aus und Weiterbildung. Ich spreche explizit nicht von Bachelor- und Masterstudiengängen. Ich spreche hier von Personen, die innerhalb von 1 bis 3 Jahren umgeschult und ausgebildet werden können, um IT-Sicherheitsaufgaben zu übernehmen, weil da haben wir noch weiterhin einen sehr, sehr großen Mangel.
Du hast eben schon so ein bisschen über diese Architektur gesprochen. Es gibt sehr, sehr viele Akteure und vor allem sehr komplexe Strukturen, wer wann in Deutschland für was zuständig ist, wenn es um Cybersicherheit geht. Du hast ja diese Struktur auch mal so ein bisschen aufgedröselt und visualisiert bei der Stiftung Neue Verantwortung und da so einen ganz guten Überblick gegeben, wer da zusammenhängt und wer zuständig ist. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig große Mindmap, wenn man sich das so vorstellen möchte. Hilft das, um Deutschland besser zu schützen?
Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit dem Lagebild. Ne? Also ich meine, erstmal gucken, was es denn überhaupt gibt, wer was macht, wo was gemacht wird, wo Anknüpfungspunkte von Bund auf Länder, auf Kommunen, von Bund auf EU zu NATO, zu was auch immer sind. uns dann anzugucken, was funktioniert nicht. Eventuell eben auch, und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, zentrale Stellen zu identifizieren, zu gucken, ob die funktionieren. Und wenn die Antwort Nein ist, dann eben auch einen Reformbedarf zu erarbeiten. Ganz konkret, wir haben auf operativer Ebene, also da, wo ausgetauscht wird zu aktuellen Vorfällen, das Nationale Cyberabwehrzentrum in Deutschland. Das ist beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik physisch angesiedelt. Da kommen mehrere Behörden zusammen, die eben solche Fälle diskutieren. Da, wo viele zusammenkommen, da müssen wir gucken, können wir das reformieren? Braucht es hier eine bessere rechtliche Grundlage? Müssen hier vielleicht mehr Bundesländer auch mit reinkommen und sich austauschen? Aktuell sind 2 Bundesländer gerade dort vertreten. Auf der strategisch-politischen Ebene, also ganz oben, wo eigentlich Strategien gemacht werden sollen, haben wir den Nationalen Cybersicherheitsrat. Auch der müsste eigentlich funktionieren. Der sollte das Land vorantreiben, Strategien entwickeln, die Strategien evaluieren und so weiter. Der ist sehr, sehr reformbedürftig, sage ich mal. Und wenn du so eine Struktur hast, die sehr dezentral ist, dann musst du diese zentralen Akteure, die du hast, die wenigen auf den unterschiedlichen Ebenen, auch wirklich so reformieren, dass sie richtig, richtig gut funktionieren. Du musst sie gut ausstatten und also sowohl rechtlich als auch mit Ressourcen wie Finanzen. Und die musst du dann auch darauf achten, dass die funktionieren. Dann kann es funktionieren. Aber wenn du diese Bestandsaufnahme gar nicht erst hast, dann wird es echt schwierig, etwas zu verändern.
Okay, das heißt, dann müsste diese Struktur, die man hat, jetzt auch mal ein bisschen sich anschauen und schauen, wie man sie verbessern kann oder wo man sie verbessern kann.
Das ist richtig und das hat sich die aktuelle Bundesregierung auch auf die Fahne geschrieben, beziehungsweise in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass man diese Sicherheitsstruktur angehen möchte und verbessern möchte. Da ist auch einiges gerade in Bewegung, aber bisher hat sich da noch nichts in der Realität wirklich groß verändert, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf die Realität zu sprechen kommen. Und zwar auf diesen Fall, du hast gesagt, ja, Unternehmen, die sind ein beliebtes Ziel. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt so ein Unternehmen gehackt ist? Was muss das Unternehmen dann eigentlich machen? Wie muss das agieren?
Ja, das ist schon ein bisschen fallabhängig. Es kommt darauf an, wer es war, wie groß das Unternehmen ist, wie das Unternehmen aufgestellt ist und so weiter. Also wenn wir sagen, okay, es waren Cyberkriminelle, ist was normalerweise passiert, sie kopieren sich irgendwelche sensiblen Daten aus deinen Unternehmensnetzwerken und dann versuchen sie, die Systeme zu verschlüsseln und verlangen Geld dafür in Kryptowährungen, um den Verschlüsselungs- oder den Entschlüsselungsschlüssel dir zurückzugeben, damit du dann wieder an deine Daten kommst. Und dann, wenn du darauf nicht reagierst oder das nicht machen willst, dann drohen sie halt damit, Teile deiner Daten oder deine Daten, die sie vorher kopiert haben, zu veröffentlichen. Dann veröffentlichen sie Teile davon und in einigen Fällen hat es auch schon mal so weit geführt, dass die Kriminellen dann auf einem sozialen Netzwerk Werbeflächen gemietet haben, um dort die Kunden dieses Unternehmens gezielt darauf hinzuweisen, dass dieses Unternehmen kompromittiert wurde und dass sie ja die Kundendaten veröffentlichen, aber das Unternehmen jetzt nicht mitspielen möchte. Also das ist natürlich ein Extremfall, aber so läuft das von der Täterseite, sage ich mal, ab. Von der betroffenen Seite ist es so, dass du erstmal rausfinden musst, was ist kompromittiert, was ist überhaupt passiert. Dann zu schauen, habe ich Backups, also kann ich da meine Daten wieder einspielen und verliere vielleicht 1-2 Tage Arbeitszeit und die Systeme laufen wieder. Sind meine Backups auch kompromittiert? Also funktionieren die überhaupt? Und gleichzeitig, wie sind die Kriminellen überhaupt in mein System gekommen? Weil dieses Loch muss ich ja stoppen, ansonsten habe ich es ja morgen wieder bei mir vor der Tür stehen. Und das ist eine große Herausforderung. Und dann kommt es eben darauf an, wie gut deine IT- und IT-Sicherheitsabteilung, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist, wie viele Leute dort arbeiten, was geleistet werden kann und eben entsprechend auch sich dann eben an die zuständigen Behörden zu wenden. Das kann sein, dass du in den meisten Fällen zur Polizei gehst oder zur zentralen Anlaufstelle Cybercrime, die jedes Bundesland hat und die dir sagen, vielen Dank, viel Spaß noch damit, das ist okay, dann ist das halt so. Aber du kannst ja vielleicht auch Unterstützung bekommen, gerade bei Unternehmen, die gesellschaftlich relevant sind, also kritische Infrastrukturen oder so, gibt es ja auch Ressourcen auf Länder- und Bundesebene, die sie zur Unterstützung vorbeischicken können, wie das ja auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld der Fall war. Und daraus musst du dann eben auch lernen und dass ich dich so aufstellen, dass du das nächste Mal nicht wieder so einfach, in Anführungsstrichen, von den Cyberkriminellen betroffen bist. Aber ich glaube, das Wichtige hierbei ist, egal, was dir dann als Unternehmen passiert, es wird dich viel, viel Geld kosten, weil allein die Aufräumarbeiten, selbst wenn nichts passiert ist, selbst wenn man diesen Angriff in Anführungsstrichen abgewehrt hat, muss man ja trotzdem gucken, sind die vielleicht doch irgendwo drin, ist doch vielleicht irgendwas abgeflossen. Das ist einfach viel Ressourcenaufwand, der dich viel Zeit und Geld kostet, plus die Ausfallzeit deines Unternehmens. Und da kann schon einige Unternehmen ins Schwimmen geraten, so finanziell gesehen.
Das heißt, wenn ein Unternehmen quasi gehackt ist, dann ist auf jeden Fall das ein sehr kostenspieliger Vorfall und du kannst erstmal gar nichts machen. Du musst vor allem Schadensbegrenzung machen, richtig?
Das ist vollkommen richtig. Du musst erstmal gucken, dass sich die Kriminellen in deinem Unternehmen nicht weiter ausbreiten, musst gucken, was passiert ist, den Schaden eingrenzen, sowohl bei den Kunden als auch im eigenen Netzwerk und dann gucken, wie du wieder ins Laufen kommst. Ich habe jetzt mir nicht viele Fälle angeguckt, um das zu vergleichen, aber die paar Fälle, die ich kenne, wo man auch weiß, wie viel Schaden verursacht wurde durch die Kriminellen, auch mit den Aufräumarbeiten und so weiter, also der ganze lange Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, wäre es in vielen Fällen einfach, oder fast allen Fällen einfach sinnvoller gewesen, mehr in IT-Sicherheit zu investieren im Unternehmen, als jahrelang nicht zu investieren und dann eben diesen einen Vorfall zu haben, der dich dann viele Millionen kostet.
Ja, verstehe. Du bist ja bei der Stiftung Neue Verantwortung nicht nur Leiter für Cybersicherheitspolitik, sondern auch für Resilienz. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich muss zugeben, ich kenne Resilienz auch eher aus der Psychologie. Also eher als so eine Widerstandsfähigkeit oder die Fähigkeit von Menschen, irgendwie mit Krisen oder Katastrophen umzugehen. Was bedeutet das jetzt mit Blick auf Cybersicherheit?
Ja, das ist schon, die verwandten Konzepte aus Psychologie, Biologie und so weiter kommen schon sehr gut hin. Es ist ein Nährungswert. Also bei Cyberresilienz gibt es auch unterschiedliche Definitionen. Es gibt eine von dem amerikanischen Standards Institute, die ich ganz gut finde, die besagt, okay, es gibt vier Elemente. Das erste Element ist, Vorausschau zu betreiben. Also was passiert gerade da draußen? Wie kann ich mich proaktiv besser aufstellen? Der zweite Punkt ist, wenn ein Vorfall passiert. Ja, also Resilienz greift dann, wenn die IT-Sicherheit überwunden wird, so ungefähr. Dann den Schaden so weit wie möglich einzugrenzen, das heißt, ne, Backups einzuspielen, den operativen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Ich meine, ist vielleicht in manchen Unternehmen egal, ob die Mitarbeitenden 2-3 Tage keine E-Mails schreiben können, aber solange die Fließbänder laufen, hat man keinen hohen Verlust, also diesen operativen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Sich dann entsprechend auch wieder aufzustellen, dass man also gestärkt daraus hervorgehen aus diesem Vorfall, heißt es so schön. Das heißt, die Schwachstellen und so weiter zu stopfen, sodass die Cyberkriminellen nicht nochmal so erfolgreich sein können. Das sind so das, was man unter Resilienz grob versteht. Das heißt, wir sind vor vielen Jahren in diesem Bereich von diesem normalen Mantra, wir müssen Prävention betreiben, wir müssen alles absichern, rübergegangen zu einem sogenannten Assume Breach Mantra. Also es muss angenommen werden, dass man irgendwann Opfer eines erfolgreichen Cybervorfalls wird. Und Resilienz greift dann, das heißt, man sagt, okay, wenn sie irgendwann erfolgreich werden, wie kann ich mich vorher so aufstellen, dass wenn sie in meine IT-Systeme reinkommen, sie so wenig Schaden wie möglich verursachen können.
Ihr forscht nicht nur über Resilienz, ihr forscht bei Stiftung Neue Verantwortung auch zu KI-Sicherheit. Also ihr beschäftigt euch mit dem Thema Angriffe auf maschinelles Lernen. Jetzt habe ich mich ein bisschen gefragt, warum? Weil wenn ich an KI denke, denke ich im Moment vor allem an ChatGPT oder an personalisierte Werbung. Warum sollte das jemand hacken oder was sind da irgendwie Beispiele für Angriffe?
Naja, maschinelles Lernen ist ja quasi der neueste Ergänzung zu Digitalisierung. Also ich digitalisiere und wenn ich maschinelles Lernen drauf werfe, dann werde ich noch effektiver und effizienter. Was bei der Digitalisierung korrekt ist, greift auch bei maschinellem Lernen. Das heißt, die Angriffsoberfläche wird größer. Und der Grund, warum wir uns das Thema angeguckt haben, ist, weil sehr viel darüber gesprochen wurde, wie maschinelles Lernen dazu beitragen kann, dass unsere Computersysteme sicherer werden. So, wie kann man das in Antivirensoftware einbauen, in Anomaliedetektion und so weiter. Und dann haben sich ein paar Leute damit auseinandergesetzt, wie kann man denn maschinelles Lernen für die andere Seite einsetzen. Nämlich, um zum Beispiel Scamming besser zu machen, um bessere Phishing-Mails zu generieren und so weiter. Womit man sich damals noch sehr wenig beschäftigt hat, war aber auf der politischen Ebene, wie kann ich denn, wenn ich jetzt überall maschinelles Lernen ausrolle, wie kann ich denn sicherstellen, dass wir uns damit nicht noch angreifbarer machen? Und das war ein großer Beweggrund für uns. Und da gibt es unterschiedliche Sachen, wie du kannst Bilderkennungssysteme täuschen, indem du ein bestimmtes T-Shirt trägst. Du kannst die Sicherheitsmechanismen, die bei ChatGPT eingebaut sind, also ChatGPT soll dir zum Beispiel nicht erzählen, vielleicht wie du bestimmte Sprengstoffe bauen kannst. Du kannst, es gab bestimmte Kommandos, die man dann ChatGPT geben kann, womit ChatGPT vergisst, dass es diese Schutzmaßnahmen, diese Safety-Mechanismen hat und dir auf einmal alles andere auch erzählt. Das sind zwei Beispiele, wie maschinelles Lernen eben überwunden werden kann. Und maschinelles Lernen ist eben, wenn du maschinelles Lernen oder entsprechende Algorithmen einbaust, machst du ein Produkt, ein Digitalisierungsprodukt, sehr komplex. Und das fängt an von der Sammlung von Daten bis hin dann zu einem System, was schon live ist, was funktioniert, was läuft und was immer noch weiter dazulernt. Es gibt einen Chatbot gab es damals, der antworten sollte auf alle möglichen Anfragen. Und der wurde von den Nutzenden so schnell trainiert, rassistisch und sexistisch zu sein, dass die Hersteller ihn nach ein paar Tagen wieder vom Netz nehmen mussten. Das war eine Beta-Version, klar. Aber da siehst du, dass es da viel Potenzial gibt, um dein Unwesen zu treiben. Und das ist im Moment noch sehr viel davon, ist noch teilweise auch unter Laborbedingungen, teilweise auch relativ akademisch. Aber einige Lösungen sind eben auch jetzt auch schon im Produktiveinsatz. Und da müssen wir uns eben anschauen, wie man sie sicher machen kann, von der Sammlung der ersten Daten, die verwendet werden, bis dann hin spätestens zum Live-System. Und das ist eine ganz schöne Aufgabe.
Also du meinst quasi, dass es noch anfälliger sein kann für Hackerangriffe, weil es halt so ein langer Prozess ist, weil es so viele Stellen schon gibt, wo man hacken kann oder eingreifen kann im Entwicklungsprozess, im Vergleich jetzt zu einer klassischen Softwareentwicklung?
Genau, und ein spannendes Beispiel dafür ist ein Tesla-Auto mit einem Autopiloten. Dann haben die, weil es natürlich viele kreative Menschen gibt, die haben dann einfach das gefahren auf Autopilot. Dann hat man in einer natürlich einer sicheren Umgebung an eine Drohne eine Kamera dran gehängt. Die Kamera hat dann Geschwindigkeitsschilder und andere Verkehrsschilder auf die Wände projiziert, während sie so über dem Tesla flog. Und der Tesla hat eben diese Verkehrsschilder, die projiziert worden sind von der Drohne oder von dem Projektor an der Drohne an die Wand als wirkliche Verkehrszeichen wahrgenommen und ist dann entsprechend langsamer gefahren oder schneller gefahren. Es gibt Beispiele, wo das Bilderkennungssystem so manipuliert wurde, dass der Tesla dann in den Gegenverkehr gefahren ist. Also da sind deiner Kreativität als jemand, der damit Unfug treiben möchte, keine Grenzen gesetzt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, warum setzen maschinelles Lernen oft ein? Weil Sachen schneller, effizienter, automatischer abgearbeitet werden sollen. Das ist an sich natürlich erstmal positiv, aber wenn du dir überlegst, dass das System kompromittiert ist, dann richtet es auch schneller, effizienter, automatischer Schaden an. Und da musst du eben gucken, wie du auch Mechanismen einbauen kannst, damit das Ganze nicht aus den Fugen gerät. Während bei manuellen Eingaben manchmal dann eben es länger dauert, sind Systeme, die eben darauf ausgelegt sind, schneller, effektiver, effizienter und automatischer zu sein, können natürlich auch schneller mehr Schaden anrichten, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen.
Ja, ich finde es sehr, sehr gruselig, diese Beispiele auch zu hören. Ich weiß nicht, ob das so realistische Angriffsszenarien sind, weil ich jetzt nicht hoffe, dass jemand ein Auto manipulieren möchte. Aber zum Beispiel auch, was du meintest, dass man so Phishing-Mails sehr einfach wahrscheinlich personalisieren kann mit all den Daten, die man so findet über eine Person online. Da stelle ich mir vor, dass das auch das zu Einsatz kommen könnte. Gibt es denn auch Fälle, wo KI die Cybersicherheit verbessern könnte? Also jetzt nochmal auf der anderen Seite.
Ja, klar. Also du hast natürlich, ein Großteil der Arbeit ist zum Beispiel im IT-Sicherheitsbereich natürlich, sich sogenannte Blockdateien, also Protokolle von dem, was in deinen Netzwerken und deinen Systemen passiert, anzugucken, um zu prüfen, ob da Anomalien drin sind. Also etwas nicht so läuft oder nicht so angewendet wird, wie es normalerweise angewendet wird. Und dann zu gucken, okay, was bedeutet das? Ist vielleicht irgendein Krimineller in meinem Netz drin? Und natürlich gibt es dafür Software, aber Software, die unter anderem maschinelles Lernen setzt, kann solche Sachen natürlich weitaus schneller auswerten und auch teilweise qualitativ höherwertiger, weil sie eben genau dafür ist maschinelles Lernen gebaut. Es basiert auf einer Idealfall großen Datenlage, was durch einen im Idealfall gut trainierten Algorithmus dazu führt, dass du große Datenmengen extrem schnell analysieren kannst und zum Beispiel Anomalien rausfinden kannst. Und dabei hilft natürlich dann der Einsatz von maschinellem Lernen bei Cyber- und IT-Sicherheit schon sehr weiter, sodass man zum Beispiel, ich glaube, es war die University of Texas, die hat einen eigenen IT-Bereich logischerweise, auch ein paar IT-Sicherheitsmenschen dort. Und dort hat man gesagt, okay, dieses erste First Level, also das quasi sich die Protokolle angucken, gucken, wo Anomalien drin sind, wurde komplett von einer Software übernommen, die auf maschinelles Lernen setzt. Und die hat dann nur noch angezeigt, okay, hier ist eine Anomalie, und hat dann quasi angezeigt, welcher, was möchtest du jetzt tun? Und hat Handlungsmöglichkeiten gezeigt. Und so konntest du eben auch schnell antrainierte Studierende nutzen, um diese Systeme zu betreuen. Natürlich gab es da noch ein paar Leute, die festangestellt sind, die dann nochmal drüber gucken und so weiter. Aber so diese erste Instanz, auswerten, analysieren, erste Handlungsempfehlungen geben, kannst du dann eben auch jemanden geben, der nicht irgendwie 6 oder 7 Jahre studiert hat, sondern der vielleicht einfach ein paar Wochen Ausbildung gemacht hat, um eben schon mal das Grob von solchen Vorfällen abzuarbeiten.
Was ja dann auch so ein bisschen diesem Fachkräftemangel, von dem du schon gesprochen hast, entgegenwirken könnte oder den so ein bisschen unterstützen könnte, ne?
Genau, also deswegen skalierende Lösungen sind immer super. Skalierende Lösungen mit maschinellem Lernen, da kommt man natürlich dann auch eben auf einen sehr grünen Zweig. Gleichzeitig brauchen wir die Fachkräfte immer noch, ob sie dann ein paar Monate ausgebildet sind oder ein paar Jahre. Und zum anderen, wie gesagt, ist es natürlich nicht der Heilsbringer, weil auch, und das ist in der Vergangenheit auch schon passiert, IT-Sicherheitslösungen, die auf maschinelles Lernen setzen, kompromittiert worden sind über die Komponente des maschinellen Lernens in ihrem System. Also von daher, na klar, du hast dann mehr Sicherheit durch die Systeme vielleicht, weil sie schneller Logs auswerten können und analysieren können. Gleichzeitig kommt damit natürlich auch immer noch eine größere Angriffsfläche, Oberfläche in deine Systeme und deine Netzwerke mit rein. Aber ich glaube, wenn es gut gemacht ist, haben wir da schon einen netten Vorteil von.
Ich habe das Gefühl, dass da aber auch noch viel geforscht werden muss und ausprobiert werden muss.
Ja, klar, da stehen wir noch relativ am Anfang. Also Digitalisierung ist ja in Deutschland sowieso eher schwierig. Dann maschinelles Lernen kommt ja nochmal quasi danach. Also ich glaube, da müssen wir jetzt ran. Und deswegen haben wir uns damals vor ein paar Jahren auch entschieden, dazu was zu veröffentlichen, weil wir sagen wollten, das ist ein Thema, das fällt uns jetzt noch nicht so ganz auf die Füße, aber wir müssen jetzt schon mal anfangen, die Weichen zu stellen, uns damit zu beschäftigen und zu gucken, wo muss noch was geforscht werden und wo müssen wir auch in der Politik schon aktiv werden. Und wir haben zumindest in der Zwischenzeit einiges an Bewegung gesehen, vor allem eben auch auf europäischer Ebene, das in eine Richtung geht, wo man sagen kann, okay, man beschäftigt sich jetzt auch auf politischer Ebene damit und man weiß, was die Risiken sind.
Wir haben jetzt ja viel über Unternehmen gesprochen, über Behörden gesprochen, aber jetzt sind wir ja irgendwie auch alle als Privatpersonen ständig online unterwegs. Also wir machen irgendwie Bankgeschäfte mit dem Handy, wir teilen unsere Daten. Was sind denn die größten Bedrohungen für die Cybersicherheit für uns jetzt als Privatpersonen und wie kann man sich als Privatperson vielleicht schützen? Können wir zum Schluss noch mal drüber sprechen?
Ja, klar, gerne. Also das meiste, was man sieht, ist, dass die Accounts, die du nutzt, von anderen genutzt werden, missbräuchlicherweise. Und es kann passieren, selbst wenn du gute Passwörter hast. Was wichtig ist, ist, dass du gute Passwörter hast und unterschiedliche Passwörter. Weil ich habe ein ganz starkes Passwort bei einem Account, ich nutze das aber überall. So. Und dann nutze ich es auch bei einer Krankenversicherung. Ja, dann wird die Krankenversicherung wird kompromittiert und die Cyberkriminellen finden meine E-Mail-Adresse und mein Passwort. Dann, was die machen, ist, die probieren das natürlich bei allen anderen Accounts auch aus. Ne? Also ob es dann Facebook ist, X, was auch immer. Und wenn ich dann überall das gleiche Passwort verwende, dann kommen sie natürlich auch überall dort rein. Das heißt, ohne mein Zutun eigentlich, weil ich habe ja mein Passwort niemandem gegeben, kann mir das auf die Füße fallen. Das heißt, starke Passwörter plus sie einmalig zu verwenden, ist schon sehr wichtig. Und dann eben diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung, also dass ich nicht nur Passwort und Nutzername eingebe, sondern eben auch dann noch eine SMS bekomme oder diesen Google Authenticator oder so nutze, um noch einen zweiten Faktor einzugeben. Das ist schon mal sehr wichtig. Der zweite Punkt ist, Kriminelle zielen ja nicht direkt auf deinen privaten Laptop ab und versuchen ihn zu kompromittieren und dann von dir Geld zu fordern, weil sie machen mehr Geld damit, das bei Unternehmen zu machen. Aber was wir halt in dem Bereich sehen, ist halt Scamming, was ich auch am Anfang erwähnt habe, Leute zu überreden, eine Software runterzuladen, Leute zu überreden, Geld zu überweisen irgendwohin. Das ist natürlich etwas, wo du mit IT-Sicherheitsmaßnahmen relativ wenig machen kannst. Das ist natürlich du hast es vorhin angesprochen, eine psychologische Resilienzfrage, eine Awareness-Frage. Das heißt, da fällt es mir ein bisschen schwer, Ratschläge zu geben, außer sich wirklich überlegen, kann das jetzt legitim sein oder wenn ich jetzt einfach diese Nachricht ignoriere, was das Schlimmste, was mir passieren kann. Also ich habe gestern zum Beispiel wieder eine E-Mail bekommen von DHL, ihr Paket ist zu spät, wählen Sie einen neuen Ablageort aus oder sowas. Und da ich natürlich auch irgendwie wahrscheinlich bei DHL ein paar Pakete in der Pipeline habe, kann das natürlich sein. Aber die Nachricht kam von einer +39-Nummer, keine Ahnung, so Italien oder so. Da klicke ich natürlich nicht auf den Link drauf. Ja. Oder du gehst dann auf die DHL-Seite und tippst manuell deine Bestellnummer ein und klickst nicht auf Links, die du per SMS kriegst oder per iMessage. Also sich da gewahrt zu sein, dass Leute versuchen, von dir Geld zu bekommen, ob das nun Kryptowährungen sind oder richtiges Geld, dass die versuchen, dass du irgendwas für sie installierst. Da muss man einfach auf Zack sein. Und wir haben ja alle manchmal so einen Overload, ne? Du kommst aus der Arbeit, holst das Kind aus Schule oder Kita ab und zwischendurch willst du noch deine Nachrichten lesen. Da einfach mal nicht draufklicken, einfach mal Sachen auch liegen lassen und nochmal eine Sekunde länger nachdenken. Ich glaube, das kann in vielen Fällen schon helfen. Aber wie gesagt, da bei solchen Sachen ist es schwierig, technische Lösungen zu finden. Da muss man einfach sehr gut auf der Hut sein und vielleicht ab und zu auch mal Nachrichten ein bisschen länger liegen lassen und überlegen und im Zweifelsfall dann eher mal nicht draufklicken. In diesem Land ist es immer noch so, wenn irgendwer wirklich was von einem will, kommt das dann noch per Post.
Das sagt Sven Herpich hier im Podcast Erststimme. Sven, vielen Dank für das Gespräch und auch für die vielen verschiedenen Einblicke in dieses Thema.
Sehr gerne.
Das war Folge 77 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen am 11. Oktober. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.